Liebe, Leben, gesund kommunizieren ist das Thema und ich habe ganz viele Gedanken von Brüdern und Schwestern mir geholt. Es gibt ein Buch über dieses Thema von Peter und Gary Scarcero und eine Predigt von Matthias Schmitz über das Thema Gemeindekultur. Da habe ich so ein paar Gedanken aufgegriffen. Jesus ist mal gefragt worden, was ist das Wichtigste, worauf kommt es an? Machst du mal die erste Folie bitte. Und er sagt dann in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir investieren unwahrscheinlich viel in unserem Leben für Ausbildung, weil das ist ja wichtig, weil wenn ich eine gute Ausbildung habe, kann ich einen guten Beruf, in einem guten Beruf arbeiten? Kann ich Geld verdienen? Kann ich meine Familie versorgen? Das sind alles Bereiche, die sind sehr wichtig. Wir investieren in ein schönes Wohnen, weil das auch etwas ausmacht für unser Leben. Die Frage ist, wie viel Kraft, wie viel Zeit investieren wir eigentlich dafür, lieben zu lernen? Dieses Doppelgebot der Liebe zu erfüllen, einmal uns selbst anzunehmen, Gott zu entdecken und ebenfalls auch meinem Nächsten diese Liebe entgegenzubringen, die er braucht. Nun magst du vielleicht sagen, sollten wir uns nicht um die Verlorenen kümmern, die nicht glauben, die also von Gott nichts wissen. Statistisch gesehen 75% der Bevölkerung glauben nicht an Gott. Das wäre doch viel wichtiger. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch diesen Aspekt sehen, nur beides hängt miteinander zusammen. Wenn in uns nicht diese Liebe Gottes ist, dann werden auch die anderen nicht Jesus als den lebendigen Herrn erkennen. Und Jesus sagt in Johannes 13, das ist das Falsche, das nehmen wir nochmal zurück. Mach's nochmal eins zurück, doch jetzt hat er's. Der ist aber träge heute. Da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander sollen und werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wir merken, dieser Quotient der Liebe ist ganz entscheidend dafür, auch für unsere Außenwirkung, für Menschen, die Gott nicht kennen. Ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde in dieser Liebe viel stärker wachsen und dort auch zunehmen, wie eine Qualität entsteht im Miteinander, die uns nur staunen lässt und die auch andere staunen lässt. Und Menschen dazu kommen, sagen, hier ist wirklich was anders, hier ist Gott da. Nun haben wir vorige Woche in den letzten Wochen so Versammlungen gehabt als Gemeinde, häufig auch Gemeindestunden. Und ich habe in meinem Leben ungefähr 50 Jahres Gemeindestunden miterlebt. Mit den anderen Gemeindestunden komme ich ungefähr auf 100. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe häufig gelitten. Wie sich gerade in solchen Situationen, wo es um Sachthemen geht, denkt man, auf einmal Menschen sich artikulieren und benehmen. Nach unserer letzten Jahresgemeindestunde teilte mir jemand mit und sagte, ich kenne jemanden, der relativ neu in unserer Gemeinde ist, ich kenne die Gemeinde vom Gottesdienst, aber die Gemeinde, die ich da erlebt habe, wie die sich dort teilweise von einigen artikuliert hat, war etwas völlig anderes. Ich bin erschrocken darüber und merke einfach, dass da etwas fehlt. Wir sind seit 2 Jahren Kleingärtner, meine Frau und ich. Und da gibt es ebenfalls einen Gartenverein. Und auch die haben einmal im Jahr eine solche Versammlung. Und wenn ich in diese Versammlung gehe, dann entdecke ich ähnliche Strukturen. Nur die beten halt nicht vorher, die trinken ein Bier und danach auch noch. Also, bitte, es führt mir nicht ein. Aber es laufen ähnliche Strukturen ab. So nach einer bestimmten Zeit werden die auf einmal so kratzig. Da plauzen die los. Das ist dasselbe wie in der Gemeindeversammlung. Lieblose, schlechte Kommunikation. Da wird Frust herausgeplautzt, Verletzungen werden laut. Früher habe ich gedacht, naja, das hängt einfach, das hängt an der Soziologie, das hängt daran, weil unsere Gemeinden ja auch in derselben Zeit entstanden sind wie die Vereine. Also so eine typisch soziologische Größe, Vereinsmeierei sei das. Heute glaube ich das nicht mehr. Sondern heute habe ich begriffen, dass etwas ganz anderes da zum Tragen kommt, dass wir in diesen Momenten einfach den Christus in uns nicht zum Leuchten bringen. Dass wir nicht in unserer Christus-Identität leben, sondern dass in diesen Momenten der alte Adam und die alte Eva wieder aufstehen und ganz schön Rabatz machen. Und es einfach uns an Liebe fehlt. Und wir es nicht gelernt haben, in der Liebe zu leben und die Liebe zu leben. Da hat Jüngerschaft nicht funktioniert. Da hat sich Nachfolge Jesu nicht durchgesetzt in meinem Leben. Und ich gestehe euch, ich bin da auch nicht immer ein Waisenknabe gewesen und habe da genauso in solchen Situationen versagt. Also bitte nicht zu denken, ich sage euch jetzt, sondern ich selber bin ein Betroffener, der selber weiß, dass da manchmal mit einem die Pferde durchgehen. Paulus schreibt, und da redet er von den Wachstumsstörungen, die wir haben als geistliche Menschen in Galater 5, 19 bis 23. Es ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunksucht, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Viele von uns haben Tomaten oder Gurken zu Hause. Es ist jetzt gerade die Zeit, wo die langsam reif werden und mancher hat schon wieder Angst vor der Gurkenschwemme. Ja. Aber wir kennen das auch und wir hatten das letztes Jahr, dass auf einmal die Tomaten nicht richtig wachsen. Die Frucht kommt nicht so richtig hervor. Und da merkt man, da kann es daran liegen, dass es einfach am guten Boden fehlt, dass die falschen Einflüsse mein Denken und Fühlen prägen. Oder ich habe nicht den richtigen Standort, ich lebe in Beziehungsfeldern, die mir falsche Vorbilder geben. Oder es fehlt am Wasser, dem Heiligen Geist. Die Frage ist, wie können wir es schaffen, diese Liebe zu leben? Und wie können wir in besonderer Weise liebevoll umgehen miteinander? Wie können wir emotional und geistlich reife Nachfolger Jesu werden? Wenn ich einmal die Werke des Fleisches, der eigenen Natur, mir nochmal anschaue, dann entdecke ich, dass hier einige, und zwar 6 an der Zahl, 6 Problembereiche da sind, die ganz stark mit einer Kommunikation, mit einer gelungenen Kommunikation zusammenhängen. Da wird von Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse und Spaltungen gesprochen. Aus der Paarberatung höre ich, dass ganz viele Ehen daran scheitern, dass sie das Unvermögen haben, richtig zu kommunizieren. Dass ganz viele Probleme in den Ehen darin sind, ich möchte auch gern mitlachen, ja. dass also einige wirklich es nicht schaffen, zu sagen, was will ich denn? Und nicht die Art finden, miteinander zu reden. Und einigen Begleitungen von Ehepaaren, ich mache keine Beratung, das kann ich nicht, da bin ich nicht ausgebildet, in einigen Beratungen, die ich gemacht habe, in Begleitung eigentlich eher, habe ich gemerkt, die haben sowas voneinander vorbeigeredet und die waren so verletzt dabei. Deshalb möchte ich heute über das gesunde Kommunizieren sprechen. Wie können wir es lernen, gesund miteinander zu reden? Wie können meine Worte, die ich sage, den anderen aufbauen, ermutigen, korrigieren, ohne verletzend zu sein? Und da möchte ich über die Worte sprechen, die wir miteinander reden. Und es gibt in den Fragen der Kommunikation ein grundlegendes Werk von Schulz von Thun. Viele kennen das. Er spricht von den 4 Seiten einer Nachricht, die ich absende, wenn ich rede, und auch die vielfache Art, wie ich Dinge höre. Da sitzt ein Mann und eine Frau beim Mittagessen. Das könnte ich gewesen sein, der Mann, weil ich mag auch keine Kapern. Der Mann sieht Kapern in der Soße und sagt, was ist das Grüne in der Soße? Und er meint da verschiedene Ebenen. Die Sachebene ist, da ist etwas Grünes. Die Selbstoffenbarung, was er also von sich selbst weitergibt, und das ist sehr entscheidend. Du gibst jedes Mal, wenn du was sagst, etwas von deiner Situation, deiner Person weiter. Ich weiß nicht, was das ist. Komisch. Meine Beziehung, die ich zu dem anderen damit mitteile, ist, aber du weißt das. Und der Appell ist, ich will was erreichen, bitte, 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 sag mir doch mal, was das ist. So, jetzt haben wir die Frau auf der anderen Seite und die versteht das ganz anders. Die Sachebene ist klar, da ist etwas Grünes. Die Selbstoffenbarung ist, dem schmeckt das Essen nicht. Auf der Beziehungsebene, der denkt, ich bin eine miserable Köchin. Da haben wir schon den ersten Konflikt. Und der Appell, lass das nächste Mal das Grüne weg. So. Die Frau antwortet gereizt, Mensch Michael, wenn dir es nicht schmeckt, dann kannst du ja ins Restaurant essen gehen. Merkt ihr? So. Thomas, du bringst mich jetzt nicht versuchen, diese Frage, wann du das letzte Mal mit deiner Frau im Restaurant essen warst. Aber merkt ihr, das ist ja nichts Besonderes, das ist ja nicht hochgeistlich, sondern das ist etwas ganz natürlich Menschliches, dass wir einfach häufig nicht wahrnehmen, wie der andere das hört, was ich sage. Und dass es zu Missverständnissen kommt, weil wir die Dinge nicht wissen. Und selbst wenn wir sie wissen, haben wir es nicht gelernt, damit umzugehen und in guter Art und Weise diese Dinge für uns nutzbar zu machen. Ein Bibelwort dazu, manch ein Schwätzer ist verletzend wie ein Schwert, aber die Worte weiser Menschen heilen Wunden. Wir wollen Menschen werden, die Wunden heilen und nicht zerstörend reden. Wir wollen Menschen sein, wo die Worte, die wir sagen, helfend sind, heilend sind. Worte, wie sie Jesus gesprochen hat. Und nicht richtend, nicht anklagend, nicht den anderen niedermachend, um sich dabei selber zu erheben, sondern um wirklich Hilfe zu sein. Worte haben ein unwahrscheinliches Potenzial. Und die Bibel ruft uns eindeutig dazu auf, darüber nachzudenken, wie wir das tun und was wir tun. Wie können wir gesund miteinander kommunizieren? Wie gelingt uns das? Wie können wir lernen, auch ehrlich miteinander zu reden, ohne uns zu verletzen? Hier habe ich dieses Kommunikationsrad gefunden, das aus 5 Bereichen besteht. Das Bild ist ein bisschen schwierig, aber ich werde jedes erklären. 5 Bereiche, wie also wir in eine geistlich gesunde, liebevolle Kommunikation hineinkommen. Das erste ist Wertschätzung, Begeisterung und Dank. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil wir Deutsche auch irgendwo ein Meckergehen in uns haben. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir sind immer orientiert, wir haben immer so ein defizitäres Sehen. also das ist nicht da und das ist nicht da und das ist nicht da und das ist nicht da. Und wir sehen aber nicht das, was da ist. Wir nehmen nicht wahr, was Gott an Gutem uns gegeben hat, weil wir immer auf die Dinge sind, die fehlen. Von Willow Creek haben wir gelernt, dass wenn ich jemanden anders etwas sagen will, was ihn korrigieren soll und was eine Kritik an ihm ist, soll ich vorher 10 gute Sachen über ihn sagen. Schaffe ich auch nicht. Wie die das da machen, ist mir ein Rätsel, aber der Gedanke ist wichtig. Dass wir wirklich lernen, wertschätzend dem anderen zu begegnen. Und diese Wertschätzung drückt sich aus, dass du was tust, indem du Worte sagst, die dem anderen gut tun. Mir gefällt, ich freue mich, ich bin dankbar. Paulus kann so gut kommunizieren, da schreibt er an die Philipper: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt am ersten Tag, vom ersten Tag an bis heute. Er sagt, mir gefällt, wie ihr euren Glauben lebt. Ich freue mich über euch. Ich bin dankbar für euch. Also Paulus baut hier gute Beziehungen zu den Philippern auf und wird dann natürlich auch einige Dinge sagen, die er sieht als etwas, was nicht gut ist, wo Korrektur nötig ist, weil er ihnen helfen will. Ich denke, dass wir das auch lernen können. Ich denke, dass wir das lernen können, zum Beispiel, wenn wir zum Ehepartner sagen, du, ich schätze das, dass du Geduld mit mir hast an den und den Stellen und auf mich wartest und mit mir so umgehst und nicht jedes Mal mir einen Vorwurf machst. Ich freue mich früh morgens, wenn du den heißen Kaffee schon gebrüht hast, während ich so als Morgenmuffel unter der Bettdecke vorkrieche. Ich weiß, dass ich das vielleicht auch mal machen sollte, aber mir fällt es so schwer. Aber schön, dass du das machst. Und nicht sagen, wo ist denn die Milch? Es sind diese kleinen Füchse, die den Weinberg zerstören. Und ganz wichtig ist auch die Körpersprache. Ich finde es eine zunehmende Unart, wie wir uns nicht mehr dem anderen zuwenden. Da guckt jemand weg und redet mit mir. Geht nicht. Da ist das Handy vor mir und typisch, ja, da verstecke ich mich in der Zeitung und man sieht nur meine Hände. Ja. Und das Gegenüber fragt, lebst du noch? Deine Hände sehen so blass aus. Ich denke, dass wir das wirklich lernen können, auch da wertschätzend, freundlich, dankbar dem anderen zu begegnen. Wir können bei jedem etwas entdecken, was Gott Wunderbares in ihn hineingelegt hat. Weil wir sind einmalige Geschöpfe Gottes. Und letztlich ist es eine Missachtung des Schöpfers, ein fehlender Respekt gegen ihn, wenn wir einen anderen fertig niedermachen mit Worten. Und ich denke, dass wir darüber nachdenken müssen, um es zu lernen. Es geht mir nicht darum, dass du dich jetzt schlecht fühlst oder denkst, jetzt sagt uns aber der Pastor mal, sondern mein Ziel ist ein anderes. Mein Ziel ist, dass ich möchte, dass wir hineinfinden in diese tiefe Liebe Christi, die sich auch in unseren Worten und dem, wie wir anderen etwas mitteilen, deutlich macht. Das ist mein Ziel. Das zweite ist Sorgen, Bedenken und Fragen der Verwunderung. Oft reden wir nicht über unsere Sorgen und Bedenken, man könnte uns ja für dumm, unfähig oder schwach halten. Man muss immer erfolgreich sein, immer stark sein, immer der Große, die große Frau. Das ist keine Ideologie, die dem Christentum gemäß ist. In unserer Schwäche kann Gott stark sein, sagt Paulus. Da wirklich zu sagen, ich mache mir wirklich Sorgen um meinen Freund. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich finde das toll, dass Pravin uns so eine Nachricht geschickt hat, weil ich habe ihn mir angeschaut und das hat mich tief berührt, weil ich ihn kenne und sein Bart ist grau geworden und wenn ich seine Augen sehe, der Mann ist wirklich krank. Ja? Der braucht unsere dringenden Gebete. Und er teilt sich mit. Paulus hat das auch getan, da schreibt er nämlich Ja, ich war wirklich krank, also der, nicht er, sondern der Epaphroditus, an den, über ihn schreibt er, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn also jetzt so schnell wie möglich zu euch zurück, dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen. Und ich muss mir weniger Sorgen machen. Paulus teilt sein Herz mit den Philippern. Das schafft Nähe, das schafft Beziehung. Und zugleich gibt es das auch die Frage der Verwunderung. Da ist eine Situation, die verstehe ich nicht. Die geht mir gegen den Strich. Ich habe zwar alle Fakten, aber irgendwie erscheint das kein Bild zu geben. Und dann wird es spannend. Wie reden wir dann, wenn auf einmal ich erlebe, du wolltest mich doch zurückrufen. Du hast es nicht getan. Und ihr wart dann unterwegs. Warum habt ihr mich außen vor gelassen? Habt ihr das bewusst gemacht? Wenn wir Dinge nicht verstehen, die mit uns passieren, dann müssen wir das artikulieren und fragen, aber nicht gleich mit einem Vorwurf und sagen, ihr wollt mit mir nichts zu tun haben, sondern in der Frage, was ist denn los, warum? Lass es mich verstehen. Einige von euch wissen, dass ich manchmal schusselig bin. Mir passiert es, dass ich Dinge vergesse. Ja, das darf man als Pastor nicht. Ja, aber es ist halt so. Ich kämpfe damit, dass ich es mir aufschreibe, dass ich es vor mir habe. Ja, und dann kommt jemand und sagt, das hast du bewusst gemacht. Du willst mich schneiden. Ich habe es aber gar nicht bewusst gemacht. Ich war einfach schwach in dem Moment. Der Fülle von Impulsen, die da waren, habe ich diese eine wichtige Nachricht nicht mehr im Blick gehabt. Versteht ihr? Wenn ich dann frage und sage, warum machst du das? Wenn ich also diese Fragen der Verwunderung, ja, dass ich es mache, dann hilft das. Wenn der andere mich sofort angreift, sofort auf Verteidigungsstellung geht und mir etwas unterstellt, dann wird es schwierig. Es gibt Alternativen, anstatt eine Aussage über den anderen zu machen und voreilige Schlüsse über den anderen zu ziehen, einfach eine Frage zu stellen und bei sich zu bleiben. Fragen und Ich-Botschaften sind von großer Bedeutung. Ich bin verwundert, dass du mich nicht zurückgerufen hast. Ich habe mich gewundert, dass. Kannst du mir mal sagen, was da passiert ist? Das lässt dem anderen die Möglichkeit zu reagieren, weil auf einen Vorwurf muss er sich normalerweise verteidigen und er ist sofort verletzt. Ich denke, dass wir auch nicht alles negativ beurteilen müssen, sondern dass wir dem anderen durchaus es zutrauen können, dass er genauso Jesus liebt, ihm nachfolgen will und auch die Geschwister liebt. Das halte ich für wichtig. Denn sonst geht ganz vieles kaputt, was wir machen. Jakobus 3 spricht davon, das ist ein sehr langer Text, das ist mit klein geschrieben, ihr kennt diese Stelle, da wird also sehr bildhaft über das gesprochen, was unsere Sprache anrichtet. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen und machen wir uns damit das ganze Tier gefügig, so können wir es lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unter den unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Haben wir in den letzten Wochen erlebt. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers. Ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Das ist richtig deftig hier. Es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptile und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, ein Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus einer und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Wir merken, wie Paulus darum ringt, dass die Geschwister sich der Größe und der Bedeutung dessen bewusst sind. Er macht deutlich, dass hier ein Bereich ist, wo wir Christus brauchen und ihn einladen müssen, uns zu helfen. Und wo wir einander helfen müssen, in der Liebe zu bleiben. Der dritte Bereich, Kritik und Lösungsvorschläge. Da kommt ein Beispiel. Kommt jemand zu mir nach dem Gottesdienst und sagt, also Michael, deine Predigt heute, das war das Letzte. Grottenschlecht. Hast schon immer mal schlechte Predigten gehalten, aber völlig daneben. Du solltest aufhören zu predigen. Lass das mal andere machen. Es gibt so viele gute Prediger in der Gemeinde. Lass die mal predigen. Ja, Thomas und der Klaus, den wir in 14 Tagen hören werden. Klaus, ich freue mich drauf. Ja. Was macht das? Und dann sagt er noch am Ende, aber rein sachlich. Rein sachlich. Also, sei mir nicht böse, rein sachlich. Geht das sachlich? Was sagt der andere von sich? Was sagt er in der Beziehung zu mir? Was fange ich mit so einer Kritik an? Das ist eine Kritik, die nur eines bewirkt bei mir, dass ich sage, kann ich mehr, ich will nicht mehr, ich höre auf. Ich schmeiße das Handtuch. Eine solche Kritik bringt mich nicht nach vorn, sie hilft mir nicht. Wenn mir einer sagt, das schaffst du sowieso nicht, das kannst du nicht, lass es sein, ist eigentlich die Botschaft. Das ist der Appell. Aber das hilft mir doch nicht. Wenn ich mit jungen Kollegen so umgehe als Pastor, die ich begleite als Vertrauenspastor hier vor Sachsen, dann mache ich die kaputt. Da helfe ich denen nicht. Ich kenne Kollegen, die angefangen haben zu predigen und das war grottig, wie die gepredigt haben, wirklich. Aber die waren aufrichtig in ihrem Herzen. Die haben den Herrn geliebt und die haben an sich gearbeitet. Und durch konstruktive Kritik sind die vorwärts gekommen und heute weiß keiner mehr, dass die mal so schlecht waren. Heute sind sie gefragte Prediger des Evangeliums. Versteht ihr? Kritik ist ganz wichtig. Wir sollen nicht alles runterschlucken. Es geht nicht darum, dass du alles nur nichts Böses sagen. Nur nichts Klares sagen. Nein, darum geht es nicht. Aber es ist die Frage, ist diese Kritik vorwärts bringen oder tut sie mich nur kaputt machen? Tut sie den anderen nur etwas an den Latz knallen und der kann damit eigentlich nichts anfangen? Michael, könnte vielleicht jemand sagen, du hast gepredigt, aber du hast mich nicht berührt, weil du das und das und das, die und die Bereiche völlig außen vor gelassen hast. Da kann ich was damit anfangen. Da kann ich drüber nachdenken. Gucke ich mein Konzept an. Geh in mich, frag mich, wie kann ich das besser machen? Herr, hilf mir, dass ich besser werden kann. Kritik ist normal, aber es ist die Frage, ob sie eine positive Kritik ist, wo ich wirklich sage, mir ist aufgefallen und mir wäre es lieber, wenn. Nur einfach etwas zu sagen, was mir nicht passt, weil ich vielleicht frustriert bin oder weil mir irgendwas aufgestoßen ist. Interessant ist, dass da Ich-Aussagen gefragt sind. Da sagt die Frau zum Mann, mir ist aufgefallen positiv, dass du die schmutzigen Socken nicht gleich in den Wäschekorb tust. Mir wäre es lieber, wenn du das machen würdest und ich das dir nicht immer ständig nachtragen muss. Die negative Sache ist, sag mal, was bist denn du für einer, dass du immer deine Socken rumliegen lässt? Weißt du, wo der Wäschekorb ist? Ja, ist jetzt ein banales Beispiel, mitten aus dem Leben gegriffen. Ganz viel Schärfe wird doch genommen, wenn ich also heraushöre, dass ich dem anderen etwas Positives will, dass ich den gar nicht anklagen möchte, sondern ich möchte, dass er sich verändert und auf einen guten Weg kommt. Wir gehen langsam in die Zielkurve hinein. Neue Informationen, Beziehungen entstehen durcheinander mitteilen. Den Nächsten lieben können wir nur, wenn wir nicht von ihm abgeschottet sind. Wir vertreten kein Christentum der Einzelkämpfer, sondern die Bibel sagt uns, dass wir zur Gemeinschaft berufen sind. Teamunfähigkeit ist etwas, wo ein Christ ganz intensiv arbeiten muss. Den Nächsten zu lieben, setzt diese Beziehung voraus, und die Beziehungen können nur wachsen, wenn wir vom anderen etwas wissen. Das geschieht in den großen Planungen unseres Lebens, genauso wie in den Entscheidungen, den Möglichkeiten, den Hobbys. Und dort sind die Kleingruppen, Hausgemeinschaften, Dienstgemeinschaften von immenser Bedeutung. Und deswegen propagieren wir auch als Gemeinde, dass du in Beziehungsfeldern lebst, weil wenn die Anfechtung kommt, die in jedes christliche Leben hineinkommt, hast du dort Geschwister, die dir helfen. Und die wissen, wie es dir geht. Wir sind in einer kleinen Gemeinde groß geworden in Haina. Da wusste man, wenn die Tante so und so, wenn das Huhn krank war, dann wussten wir das. Da haben wir auch mal fürs Huhn gebetet. Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber so in der Art. Ja. So lange her. Paulus schreibt in Römer 15, aber wenn ich diese Sache zum Abschluss gebracht und die Sammlung ordnungsgemäß übergeben habe, will ich mich auf den Weg nach Spanien machen und bei euch vorbeikommen. Gibt klare Informationen weiter. Mein Ziel ist Spanien und dazwischen will ich euch sehen. Was teilen wir mit? Meine Neuigkeit, ich habe ein E-Bike. Viele wissen das schon. Toll. Ich habe Döhlers und Sosa mit dem E-Bike besucht. Es war ein Traum, mit Reinhard auf der Bank zu sitzen, nicht außer Atem zu sein. Ja, herrlich. Ja, das tut mir so gut. Ja. Warum kann ich das nicht erzählen? Der muss ja Geld haben. Nein, sowas denke ich gar nicht, dass ihr das denkt. Ja. Meine Neuigkeit. Ich möchte dir erzählen, ich habe das und das geplant. Es ist ganz wichtig, dass wir miteinander partizipieren. Das sind die Gespräche zwischen Tür und Angel im Supermarkt. Die sind so wichtig. Wisst ihr, wie wertvoll ich unsere Gemeindefreizeiten erlebe? Wie das stark das dieses Jahr war? Was für ein Segen und Geschenk. Nicht nur die super Bibelarbeiten, die wir gekriegt haben vom Johannes, sondern auch das Miteinander. Mal einfach beim Weg miteinander zu quatschen. Wie ich es schätze, auf der Baustelle zu sein und mit Reinhard irgendwas zu machen. Reinhard, du bist heute fällig, du bist heute in meinem Blickwinkel, Entschuldigung. Aber, ja. Oder mit dem Matthias oder wie ihr alle heißt. Da reden wir über Dinge, die unser Leben mit ausmachen. Manchmal flachsen wir rum. Ein Sozialstundenleister von uns ist so begeistert, dass er sogar, wenn er seine Sozialstunden fertig gemacht hat, noch weiterkommen will. Wahnsinn! Versteht ihr? Da wächst was. Das Fünfte, und ich könnte jetzt ins Predigen kommen, sind Hoffnung und Wünsche. Das ist Paulus und seine Spanienpläne, und er sagt klar, was er sich wünscht, was er für Ziele hat, welche Träume er hat. Das ist gelungene Kommunikation. Ja. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Römer 1 dann, auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch nun endlich besuchen zu können. Also er hat klare Vorstellungen, dass wir miteinander teilen, unsere Visionen, unsere Dinge, die wir auf dem Herzen haben. Dort, wo unser Herz anfängt zu brennen, wo wir merken, aber auch wo unser Herz hin und her gerissen ist, dass wir uns helfen, füreinander beten. Gelingende Kommunikation. Mein Wunsch ist, dass wir in dieser Art der Liebe einen Platz geben in unserem Leben, indem wir diese fünf Bereiche anfangen durchzudeklinieren und anfangen, das zu leben in unserer Gemeinde. weil das unsere Gemeinde in eine Attraktivität hineinbringt, weil genau das ist das, was Menschen brauchen, weil genau dort der Punkt ist, wo die Liebe Christi, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, durch uns hindurch zu den Menschen fließen kann. Lasst uns hineintreten in diese Christus-Identität, indem wir hören, was Gott sagt, indem wir hören, was unsere Geschwister uns sagen und indem wir uns selber reflektieren. Wie ist denn das in mir? Was steht denn da auf? Ist das noch Adam und Eva oder ist das schon Christus und Christine? Nein, der Christus in uns ist so als falsch. Ihr wisst, was ich meine. Wir können so begabt sein wie die Korinther. Wir können das Kommunikationsrad und Schulz von Thun vor und zurück beten. Das alles Entscheidende ist, dass diese Liebe Gottes uns ausfüllt. Die innere Haltung macht den Unterschied. Amen. Jetzt werden wir eine Zeit haben, wo wir